Schön, dass wir wieder zusammen sind, dass ich wieder hier bin. Mir geht es wieder besser, nachdem ich ja die Schocktherapie überwunden habe und wieder den Blick auf ihn gerichtet habe. Bin ich Gott dankbar, dass ich hier sein darf, sein Wort verkünden darf. Und bevor ich es vergesse, auch ganz herzliche Grüße von meinem Bruder. Der sagt, vergesst das nicht und ich vergesse es nicht. Ich grüße zurück. Ja, ich habe auch ein Thema auf dem Herzen. Danke, Norbert, für das, was du kreiert hast, da bin ich mal dankbar. Ja, mitten in der Nacht. Freiheit, die kein Gefängnis aufhalten kann. Ich glaube, wenn wir das so hören, denken, haben wir vielleicht schon eine Idee, welches Wort ich hier anspreche. Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 34. Ich habe hier die neue Genfer Übersetzung. Interessantes Wort. Eines Tages waren wir gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte. Begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern und mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Ich habe mal geguckt, was so diese Leute verdienen. Die verdienen zwischen 2.500 bis 4.500 Euro monatlich. Nur mal so zur Information. Damals war es vielleicht ein bisschen anders, aber das geben Menschen aus und das erleben wir auch in der heutigen Zeit. So, gehen wir in den Text weiter. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie mit einem fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Erst habe ich gedacht, ist doch prima. So, wenn man das liest, aber man muss nachher mal genauer lesen und vielleicht nochmal lesen, um es besser zu verstehen. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie. Und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Vers 22. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung stimmte, ließ die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leibe reißen und ordneten an, dass sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Aufseher oder Kerkermeister oder Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. In demselben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien entflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte: Tu dir dies nicht an, wir sind alle noch hier. Okay. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte sie in das Gefängnis und warf sie zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während sie dann nach draußen führten, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an den Herrn und du wirst errettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm waren und im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch um die derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ er alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinaus und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hat. Liebe Geschwister, aus der Apostelgeschichte ist voller Grundsätze. So vier Gedanken, die mich dabei bewegen. Da ist einmal eine Frau, die gefangen ist in Ausbeutung. Dann sind da Paulus und Silas gefangen im Gefängnis. Ich werde da gleich mehr drauf eingehen. Dann ist da ein Gefängniswärter gefangen in Angst und Hoffnungslosigkeit. Und das vierte, Freiheit verändert Menschen. Lass mich noch zu viel sagen. Wer Christus konsequent nachfolgt, kann etwas erleben. Was kann er erleben? Konflikte. Wie Paulus und Silas, sie haben evangelisiert, sie haben Christus groß gemacht. Und was ist passiert? Wir haben es gelesen. Auch Auseinandersetzungen ist man ausgeliefert. Aber auch große interne oder innere Gelassenheit inmitten der Konflikte. Und noch ein Satz und dann gehe ich auf die einzelnen Gedanken ein. Doch mitten in all diesen Gefängnissen handelt Gott. Da ist die Frau, eine gefangene Frau. Am Anfang begegnete Paulus und Silas dieser Sklavin. Sie hat einen Wahrsagegeist und bringt ihren Besitzern viel Geld, was auch heute den Menschen viel Geld einbringt. Und für Menschen um sie herum war sie vor allem eins, ein Geschäft. Aber diese Frau war mit dem Medium und im Medium verbunden und stand in Konflikt mit Dämonen, die angeblich Zukunft voraussagen können. Können wir im 5. Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 9 und folgende nachlesen. Paulus erkennt das. Was muss das für ein Mann gewesen sein? Der hat genau gewusst, was mit dieser Frau ist. Und hier geht es nicht um Freiheit, sondern um Unterdrückung. Und dann spricht Paulus in Vers 18, im Namen Jesus gebietet er den Geist aus, ihr herauszufahren und die Frau wird frei. Eigentlich müssten wir doch alle Halleluja schreien, oder? Nochmal zu Paulus. Er war befähigt durch den apostolischen Dienst und hatte auch die Vollmacht und die Autorität, Dämonen auszutreiben. Können wir in Markus 3 und 2. Korinther 12 alles nachlesen. Doch die Reaktion in der Umgebung ist erschreckend. Da ist eine Person frei geworden und die Umgebung, die reagierte vollkommen anders. Niemand freute sich über ihre Befreiung. Wir sollten nur am besten aufspringen und glücklich sein, wenn Menschen befreit werden, die gefangen sind. Und wir tun das oft gar nicht. Wir nehmen doch Zeugnisse, wir nehmen doch solche Dinge gar nicht mehr für wahr. Wir halten es ja schon für fast unmöglich, dass das auch in unseren Reihen passiert. Und es passiert trotzdem. Die Besitzer sahen nur ihren finanziellen Verlust. Wie aktuell ist das auch heute noch? Auch heute werden Menschen oft nach Leistungen bewertet. Ist das so? Menschen geraten in Abhängigkeit von Geld, von Erwartungen, von Süchten oder irgendwelchen Urteilen anderer Menschen. Aber das Evangelium sagt uns was ganz anderes. Was bringt dieser Mensch? Das ist das, was die Menschheit denkt. Was bringt dieser Mensch? Was kann ich daraus gewinnen? Wie kann dieser Mensch frei werden? Jesus Christus sieht den Menschen nicht als Ware. Er hat diese Frau, auch Paulus und Silas, hat die nicht als eine Ware gesehen, sondern jeder Mensch auf dieser Welt hat Würde, hat Würde. Apostel 16, Vers 20. Sie führten sie bei den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute. Juden sind sie.
Was erleben wir heute? Auch damals hat es schon das Wort Antisemitismus gegeben. Ich habe mal nachgeforscht, wie alt das Wort ist oder wann es entstanden ist. Um 1879 ist es, entdeckt oder genannt worden. 1879, Antisemitismus. Der römische Kaiser Claudius erließ etwa zu dieser Zeit einen Befehl, dass alle Juden aus Rom wegziehen sollten. Apostel 18,2 kannst du lesen. Auch das, was wir heute erleben in der heutigen Zeit, prägt das Wort Antisemitismus. Wir werden verurteilt, weil wir eine andere Hautfarbe haben, weil wir einen anderen Glauben haben, weil wir, politisch uns arrangieren. Und die Würde und der Wert des Menschen verliert. Aber dann kommt es. Lobpreis, und das ist der Schwerpunkt von meiner Botschaft, Lobpreis mitten im Leid. Paulus und Silas landeten wegen der Evangelisation, weil sie Menschen die Wahrheit verkündet hat, ins Gefängnis. Konsequenz des Einsatzes. Sind wir bereit? Du hast gebetet, auch in dieser Stadt präsent zu sein. Und die Konsequenz könnte sein, vielleicht, ich weiß es nicht. Gibt viele Möglichkeiten. Sie waren geschlagen, gedemütigt und eingesperrt. Apostelgeschichte 16,24, das tat dieser auch dann. Er sperrte die beiden, also der Gefängniswärter, die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße im Block, im inneren Gefängnis. Das war der Sicherheitstrakt des Gefängnisses. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, als weitere Schutzmaßnahme legte der Wärter ihre Füße in den Block. Und jetzt kommt es. Diese Methode war darauf ausgelegt, schmerzhafte Krämpfe zu verursachen. Wow. Mitten in der Nacht, mein Thema. Mitten in der Nacht. Freiheit, die kein Gefängnis aufhalten kann. Sie hätten doch klagen können. Sie hätten sich doch beschweren können. Gott, wir haben für dich gezeugt. Warum sitzen wir jetzt hier? Kein Anzeichen von Depression hatten die beiden. Kein Anzeichen der Mutlosigkeit. Wie oft sind wir mutlos? Auch ich war mutlos, die Diagnose Krebspatient zu sein. Mich hat noch nicht mal so sehr die Diagnose Krebs nach unten in den Keller gebracht, sondern einfach, wo war mein Vertrauen? Wo war mein Glaube geblieben? Das hat mich so stark innerlich beschäftigt. Bist du über 50 Jahre auf dem Weg, stehst, predigst, kriegst eine Diagnose und du fällst in den Keller, psychisch, in den Keller, bist fertig. Wo ist der Glaube? Anders bei Paulus und Silas. Kein Anzeichen von Depression, von Mutlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit, sondern da war Hoffnung, da war Mut, da war Freude, da war Glauben, da war Zuversicht. Hör zu, was ich sage. Und das hat mir etwas zu sagen gehabt. Paulus und Silas waren im Gefängnis, aber das Gefängnis war nicht in ihnen. Das ist der Unterschied. Egal, in was für ein Gefängnis du vielleicht heute dich befindest, ich werde da noch gleich eingehen, was Gefängnisse sein kann, wo man gefangen sein kann. Das Gefängnis war nicht in Paulus und Silas. Das macht den Unterschied. Da hat es Klick gemacht. Und da habe ich gesagt, oh Herr, das ist etwas, wo ich zu lernen habe. Ich mag wohl durch die Situation gefangen sein, aber ich selbst, in meinem Geist bin ich nicht im Gefängnis. Vielleicht in meinem Leib durch diese ganzen Diagnosen. Aber im Geist bin ich frei. Das macht den Unterschied. Wahre Freiheit beginnt im Herzen. Und das muss von hier oben nach unten klicken. Die Männer waren äußerlich gefangen, aber innerlich waren sie frei. Darum geht es. Und das wünsche ich uns. Egal in welcher Situation du heute Morgen hier steckst, versuch da rauszugehen. Das Gefängnis konnte ihren Körper nicht festhalten. Aber nicht ihren Glauben. Das ist der Unterschied. Die Ketten konnten ihre Füße binden, aber nicht ihr Lob. Wie oft denken wir, wenn sich meine Umstände ändern, dann werde ich Frieden haben. Wenn die Probleme vorbei sind, dann kann ich wieder danken. War das bei Paulus und Silas der Fall? Hört, was ich mir hier unterstrichen habe. Doch Paulus und Silas zeigen uns etwas anderes. Und ich glaube, hier können wir gut lernen von Paulus und Silas. Freiheit beginnt nicht außerhalb von uns, sondern in der Gegenwart Gottes. Seitdem mein Laptop an, Lobpreislieder und ich sitze unter dem Lobpreis, unter dem Lob Gottes. Ich kann nicht so gut singen, aber ich kann mich dort mit identifizieren, in dieser Anbetung. Dann kann ich beten im Herzen, ich kann laut beten, ich habe mein Zimmer da. Und das gibt Freiheit, das gibt Befreiung. Freiheit beginnt nicht außerhalb von uns, sondern in der Gegenwart Gottes. Ich will uns ermutigen, egal in welchem Gefängnis du vielleicht heute steckst, das ist doch Mut, oder? Paulus und Silas zeigen uns, es geht anders. Ein Mensch kann äußerlich alles besitzen und innerlich gefangen sein. Ein anderer kann alles verloren haben und trotzdem frei sein, weil Christus sein Herz erfüllt. Das macht den Unterschied. Was füllt dein und mein Herz? Und dann, wie gesagt, geschieht etwas Erstaunliches. Mitten in der Nacht, in der Dunkelheit, beginnen sie zu beten und Gott zu loben. Mir geht's heute nicht gut. Ich habe keinen Bock. Ich habe so schwere Dinge zu tragen. Die Lasten sind so schwer. Nein, ich glaube, die Last, die Paulus und Silas zu tragen hatten, war nicht leichter als unsere heute. Im Gegenteil, sie waren noch gefangen in den Blöcken. Die Beine waren gespreizt, die noch besondere Schmerzen, Krämpfe verursachten. Sie lobten Gott. Mitten in der Nacht beginnen sie zu loben. Wichtig, nicht erst, als die Rettung da war, nicht erst, wo alles vorbei und gut war, sondern mitten im Schmerz. Und das ist kein billiger Optimismus, das ist Gottvertrauen. Das habe ich mir hier grün hingeschrieben. Das ist Vertrauen. Das hat mir wieder Mut gegeben, wieder neu, ja, dieses Vertrauen zum Herrn, ja, zu stärken. Hör zu, der Glaube bedeutet nicht, dass Christen kein Leid erleben, aber es bedeutet, das Leid hat nicht das letzte Wort. Leid hat nicht das letzte Wort. Vielleicht bist du hoffnungslos. Vielleicht bist du am Boden zerstört. Hör, Leid ist nicht das Letzte. Und warum manche Dinge in unserem Alltagsleben so sind, kann ich dir nicht erklären. Ich habe selber so viele Dinge im Alltagsleben. Aber eins habe ich hier verstanden. Vertrauen auf Gott ist wichtig. Vertrauen ist wichtig. Sei fokussiert, trotz deiner ganzen widrigen Umstände, in der du bist. Ich kenne euch ja nicht, aber vielleicht... Ich kenne keinen, der nicht irgendwo was in seinem Leben hat. Habe Vertrauen. Sei fokussiert auf Gott. Vielleicht kennt jemand von uns solche Nächte. Nächte der Sorgen, wo du Gedanken machst. Nächte von Krankheiten. Hier sind einige bestimmt auch, denen das betrifft. Oder Nächte voller Fragen. Aber hör eins, die Geschichte erinnert uns eins. Gott ist auch dort gegenwärtig, wo wir ihn kaum spüren. Und ein erbauendes Wort aus Psalm 149. Hör zu, was Lobpreis in dir bewirken kann, welche Autorität in der Anbetung Gott steckt. Fängt an mit Halleluja. Singt dem Herrn ein altes Lied. Nein, singt dem Herrn ein neues Lied, steht hier in meiner Übersetzung. Singt für ihn ein Loblied in der Gemeinde derer, die ihm treu sind. Israel möge sich freuen über seine Schöpfer. Die Bewohner von Zion sollen jubeln über ihren König. Ja, jubeln wir noch über unseren König? Seinen Namen sollen sie beim Reigentanz besingen, mit Pauken und Zither für ihn spielen. Hier sind ein paar Instrumente genannt, außer Gitarre. Pauken, Zither. Reigentanz, da ist Bewegung angesagt. Hören wir nicht so gern. Wir Norddeutsche sind da so ein bisschen steif geprägt. Als ich in Brasilien war, beim Missionar, und ich ging mit ihnen in die Gemeinde, Da war selbst die Älteste, ich weiß nicht, 90, wie sie war, die hat Rhythmus gehabt. Da war ich steif gegen gewesen als Deutscher. Die hatte, die tanzte vor Gott. Denn der Herr hat Gefallen an seinem Volk, die Demütigen rettet er und bringt sie zu Ehren. Alle, die ihm treu sind, sollen jubeln, denn er schenkt ihnen hohes Ansehen. Auch noch in der Nacht mögen sie laut rühmen auf ihren Lager. Ein Loblied auf Gott erklingt aus ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert halten sie in der Hand. Da ist Power, da ist Autorität in Anbetung, im Lobpreis. Das ist ein zweischneidiges Schwert, um Vergeltung zu üben an den Nationen, Strafe zu vollstrecken an den Völkern. Hören wir nicht gerne. Wäre auch nochmal ein Thema für sich, um deren Könige mit Ketten zu binden und ihre Würdenträger in Fesseln aus Eisen zu legen. Auf ihre Weise sollen sie an ihren Gott Urteil vollstrecken, wie es in seinem Gesetz aufgeschrieben ist. Eine Ehre ist dies für alle, die ihm treu sind. Halleluja! Hört zu, was ich sage. Wenn wir Gott anbeten und ihn feiern, schaffen wir eine Atmosphäre, die dazu geeignet ist, dass Gott handeln kann. Nicht, wenn wir klagen, nicht, wenn wir jammern, sondern wenn wir ihn anbeten, schaffen wir eine Atmosphäre. Und ich habe den Lobpreis heute Morgen genossen hier. Du spürst die Gegenwart Gottes. Anbetung bewirkt, dass der Feind schweigen muss. Wusstest du das? Hören wir nicht gerne, haben wir ein bisschen Angst, oder? Nein, brauchen wir nicht. Anbetung bewirkt, dass der Feind schweigen muss und sein Handeln wird blockiert. Durch Anbetung der Gläubigen wird der Himmel geöffnet und von Mächten der Finsternis gereinigt. Sonst hätten wir die Freiheit, nicht in die Anbetung reinzugehen. Heute war Freiheit hier, weil Reinheit, weil Gottes Gegenwart hier ist. Und die Mächte der Finsternis haben keine Macht. Sie sind besiegt. Der Feind ist besiegt. Wir müssen nicht zittern, wir müssen keine Ängste haben. Festungen des Feindes werden niedergerissen. Ja, und wenn wir Gott anbeten, beginnt Gott in deinen und meinen Leben zu wirken. Das habe ich wieder erlebt, ganz neu, als ich wieder zu ihm gekommen bin. All das, was mich gefangen genommen hatte, ihn gebracht habe, war die Freiheit wieder da. Ihr seht das heute. Lächle ich wieder. Heute habe ich wieder Freude und Frieden in meinem Herzen. Ja, und es kann zu Sündenerkenntnis kommen. Es kann zu körperlicher Heilung kommen. Es kann auch zur Heilung der Seele und Befreiung kommen. Und das ist nicht immer nötig, dass ein Seelsorger präsent ist. Das kann schon allein durch die Verkündigung des Wortes, durch Lobpreis geschehen. Trauen wir das unserem Gott wieder zu, dass er mächtig ist, dass er uns berühren kann, auch hier, wenn wir hier im Gottesdienst sind, ohne dass der Leiter oder der Prediger oder sonst wer kommt. Das geschieht, weil die Gegenwart Gottes da ist. Ich glaube das. Das Erdbeben der Gnade, nenne ich das. Dann erschütterte ein Erdbeben das Gefängnis. Kraft des Wortes, Kraft des Lobpreis erschüttert das Gefängnis. Die Türen springen auf, lesen wir. Ketten lösen sich. Nochmal zur Erinnerung, Lobpreis in der Nacht erschüttert Gefängnisse. Während sie beteten Gott loben, geschah plötzlich ein Erdbeben. Oh, ich wünschte mir so Apostelgeschichte. Und als sie gebetet hatten, da sie versammelt waren, bewegte sich die Stätte, nicht die Stühle. Die Menschen bewegten sich. Ihr hattet ja letzten Sonntag ja von Angelo gehört. Und ihr werdet Kraft empfangen. Richtig? Bin auch. Ja, ist doch toll. Wir werden Kraft empfangen. Die Türen sprangen auf, Fesseln lösten sich. Ich habe mir aufgeschrieben, Gott antwortete nicht nur auf ihre Worte, sondern auf ihr Vertrauen. Auf ihr Vertrauen. Sie vertrauten Gott. Wie die drei Männer im Feuerofen, Sadrach, Meshach und Abednego. Sie haben nicht den Götzen angebetet, sondern sie vertrauten ihren Gott. Und sie sind, ich weiß nicht, wie viel mal geschrieben steht, wie der Ofen angeheizt wurde. Und Gott war bei ihnen. Warum? Weil sie vertrauten. Ich möchte uns das wieder ans Herz legen und euch ermutigen. Wieder Vertrauen. Richte dein Vertrauen auf den Herrn. Egal wo und wie schlimm es aussieht. Bei mir sieht es auch nicht rosig aus. Aber ich vertraue ihm. Vertraue ihm. Es gibt einen Lobpreis, der erst dann echt wird, wenn alles dunkel wird. Wenn keine Hoffnung mehr da ist. Hier habe ich mir aufgeschrieben, jeder kann singen, wenn der Himmel offen scheint. Wenn keine Probleme da sind, wenn das Leben glatt läuft, kann jeder singen, kann jeder Zeugnis abgeben, vertrau auf den Herrn, geh mit ihm und all die Dinge. Aber hier kommen manchmal die Dinge anders. Und da beweise ich das. Wer aber mitten in der Nacht Gott vertraut, dessen Glaube trägt eine besondere Kraft. Vielleicht sitzt heute jemand in einem inneren Gefängnis, gefangen in Entscheidungen, gefangen vielleicht in Schuld, Schuldgefühle, in Bitterkeit, in Angst, oder wie sieht die Zukunft aus? Kann man gefangen sein? Gefangen in Sorgen, in Krankheit, Selbstmitleid, Wut, selbst gefangen in Hass, Unvergebenheit, wie ein Gefängnis. Damit ist immer nicht nur ein Gefängnis mit Gittern und Stäben gemeint, wenn er mich vielleicht auch versteht. Es gibt vieles, was uns gefangen hält. Höre, deine Nacht ist nicht das Ende deiner Geschichte. Deine Nacht ist nicht das Ende deiner Geschichte. Gott arbeitet oft gerade da oder dort, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Wenn du ganz unten bist, so wie ich. Mitternacht ist bei Gott kein Zeitpunkt des Aufgebens. Mitternacht ist oft der Moment, bevor Türen aufspringen. Der Gefängniswärter in unserem Text denkt sofort an das Schlimmste. Für ihn wäre die Flucht der Gefangenen sein Todesurteil. In seiner Verzweiflung will er sich das Leben nehmen. Doch Paulus ruft mit lauter Stimme, tu dir nichts an, wir alle sind hier. Was für ein Moment. Die Gefangenen nutzten ihre Freiheit nicht zur Flucht. Warum? Habe ich mir aufgeschrieben, warum? Weil Gott gerade dabei ist, einen anderen Menschen zu retten. Wir verstehen das manchmal nicht, wie Gott handelt. Aber diese Geschichte war letztendlich dafür da, dass dieser Gefängniswärter ja Gott erlebt. Nicht nur er, seine Familie. Und in der kurzen Zeit hat er sich sogar taufen lassen. Und es gibt Menschen unter uns, die gehen 10 Jahre in der Gemeinde und haben sich noch nicht taufen lassen. Der hat es kapiert und verstanden. Weil Gott gerade dabei ist, einen anderen Menschen zu retten. Der Wärter fällt zitternd vor Paulus und Silas nieder und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Antwort lautet einfach, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Hier geht es nicht um Leistung, die er vorher erbringen musste. Hier geht es auch nicht um Perfektion, sondern um Vertrauen auf Christus. Punkt 4, Freiheit verändert Menschen. Am Ende der Geschichte geschieht eine erstaunliche Wandlung. Der Gefängniswärter, der zuvor die Gefangenen bewachte, wusch nun ihre Wunden. Durch die Schläge ist ja einiges passiert. Folge der Veränderung, aus Härte wird Fürsorge. Der hat schnell begriffen, der Wärter. Aus Angst wird Freude. Ja, ich auch geschrieben, wer Jesus begegnet, bleibt nicht derselbe. Auch ich bin nicht derselbe geblieben. Viele sagen, bleib so, wie du bist. Sag ich, bloß nicht. Sag ich, bloß nicht. Sag ich, tut mir das nicht an. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will schon. Verstehen die Leute nicht, was das bedeutet. Aber wir wissen, was es bedeutet. Wir brauchen Veränderung. Und wir wachsen jeden Tag immer mehr in sein Bild hinein. Das ist das, was uns stärkt. Der christliche Glaube ist keine Theorie. Er verändert Herzen. Er macht Menschen fähig zur Vergebung, zur Hoffnung und zur Liebe. Er, der Herr, macht das. Und Schluss dieser Geschichte, jetzt
Ja, ist einmal, habe ich mir aufgeschrieben, nochmal, ich reflektiere nochmal, die Gefangenschaft der Ausbeutung. Da geht es um diese Frau, die ein Wahrsagegeist hatte. Gefangenschaft, ja, von Leid und Gewalt, Gefangenschaft von Angst und Schuld, und Freiheit verändert Menschen. Und sie erzählt von einem Gott, der befreit. Er ist derselbe. Er kommt auch dir zu Hilfe. Vielleicht stehen wir auch manchmal ja, hinter einem oder hinter unsichtbaren Gittern von Sorgen, Schuld, Bitterkeit, Hoffnungslosigkeit. Doch diese Botschaft in dieser Nacht von Philippi lautet: Keine Tür ist für Gott zu schwer. Gott öffnet Türen. Keine Ketten zu stark, die dich halten könnten. Keine Nacht ist zu dunkel. Und ein letzter Satz. Denn Christus bringt Freiheit, selbst mitten im Gefängnis. Gott segne uns. Amen.